Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Antlitz, das ist ein schönes, altes, deutsches Wort. Man hat sofort Assoziationen dazu. Es findet sich im Titel des neuen Essays von der Literaturkritikerin Andrea Köhler, Vom Antlitz zum Cyberface, das Gesicht im Zeitalter seiner technischen Manipulierbarkeit. Andrea Köhler ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Köhler, wir sitzen uns jetzt gegenüber, können also das Gesicht der anderen sehen. Was heißt das? Was erkennt man zuerst, wenn man in ein Gesicht schaut?
Ja, ich sehe, dass Sie sehr nett lächeln. Auf der phänomenologischen Ebene ist es ein Feuerwerk neuronaler Prozesse. Also normalerweise, wenn wir jetzt jemandem Fremden gegenüber sitzen, erstmal kommt die ganze Info. Was ist das? Ist das ein Mann, Frau, alt, jung? Welcher Ethnie gehört der oder die an? Und dann gucken wir vor allem nach dem Ansteckungsfaktor der Sympathie. Kommt der mir freundlich entgegen oder ist der abweisend, empfinde ich den als arrogant? Gleichzeitig nämlich, während wir also diese ganzen kognitiven Dinge abrufen, kommen die ganzen unbewussten Ressentiments und Vorurteile oder aber auch Vorlieben zum Vorschein, wenn wir jemanden angucken. Das sind wahrscheinlich Mikroerinnerungsprozesse, die sehr, sehr früh angelegt werden, nämlich in der ersten Gesichtsbeziehung oder in den ersten Gesichtsbeziehungen zwischen Mutter und Kind oder ersten Bezugspersonen und Kleinkindern. Das sind Dinge, die sehr, sehr früh angelegt und auch gebildet werden und zum Teil auch genetisch vorprogrammiert sind.
Aus Ihrem Essay habe ich erfahren, dass wenn in dem Alter Störungen passieren, Irritationen, das dann auch für das ganze Leben entscheidend sein kann.
Das ist ganz, ganz wichtig, denn in dem Alter wird eigentlich die Persönlichkeit herausgebildet und das passiert über Nähe. Es muss eine vertraute Person sein. Die konstante Anwesenheit eines vertrauten Gesichts schafft so etwas wie einen Schutzraum. Eigentlich die Voraussetzung dafür, dass sich Identität stabil entwickeln überhaupt kann. Und wenn das gestört ist, dann tragen viele Menschen diese frühen Störungen mit sich durch das ganze Leben und dann sind auch häufig ihre Beziehungen zu anderen Menschen gestört.
Was ist es denn, wonach wir suchen in einem fremden Gesicht? Ist es die Vertrautheit, irgendetwas, woran wir uns festhalten können?
Ja, das ist, was mich eigentlich zu dem Thema gebracht hat. Ursprünglich war meine Faszination, dass sich Menschen, die miteinander nicht verwandt sind und gar nichts miteinander zu tun haben, so ähneln können. Und da gibt es dann Untersuchungen mit sogenannten Lookalikes. Und man hat festgestellt, dass tatsächlich genetische Ähnlichkeiten zwischen diesen Personen bestehen. Das ist aber natürlich für mich, die ich fasziniert bin von diesem Phänomen. Das kennt ja jeder. Man sagt dann zu seinem Begleiter oder seiner Begleiterin, guck mal, der sieht aus wie Christian mit 30 oder so. Meistens wird das ja bestätigt. Mhm. Und ich glaube, das kommt daher, dass wir wirklich darauf geeicht sind, nach Vertrautheiten zu suchen. Das merken wir ja auch, wenn wir zum Beispiel alleine sind oder vereinzelt in einer fremden Gruppe. Sagen wir mal, wir sind im Ausland irgendwo in Asien und sind die Einzigen, die keine Mandelaugen haben und Asien ist jetzt bekannt, aber wenn jemand sehr anders aussieht und dann in eine Gruppe kommt, die für ihn unvertraut ist, dann entsteht Verunsicherung. Fremde Gesichter verunsichern uns. Das heißt, wir suchen immer in gewisser Weise nach Verwandtschaften, nach Sicherheit. Wir wollen, wenn wir anderen gegenüber sind, wir wollen uns sicher fühlen. Unbewusst natürlich, ne? Aber das sind so Prozesse, die, glaube ich, grundsätzlich ablaufen und die ja auch unser Zusammenleben regeln. Also es gibt dafür Gesichtskonventionen in Anführungsstrichen, zum Beispiel das Lächeln. Wenn man sich begegnet, lächelt man. Und man sieht aber auch sehr genau, ob das Lächeln aufgesetzt ist oder echt.
Und das alles passiert in Sekundenschnelle. Sie haben, Andrea Köhler, sehr viele Bezüge in Ihrem Essay auf Literatur, auf Kunstgeschichte. Ein Gemälde von Ghirlandaio wird zum Beispiel erwähnt. Wie ist es mit dem Motiv des abgewandten Gesichtes? Das kommt auch bei Ihnen vor. Das ist ja eine Distanznahme, eine ganz abrupte unter Umständen.
Ja, das abgewandte Gesicht finde ich mindestens genauso spannend wie das ähnliche Gesicht. Das Nicht-Gesicht, das abgewandte Gesicht, setzt sofort diese Vorstellungsprozesse in Gang. Wir können offenbar als Menschen nicht anders, als uns andere Menschen, auch Wesen, mit Gesicht zu denken. Also wir müssen uns Gesichter denken. Und wir stellen uns dann, wenn eine Person abgewandt ist, ja sofort ein Gesicht dazu vor. Und in der bildenden Kunst ist dieses Motiv meistens eigentlich in erotischer Hinsicht aufgegriffen worden, weil Thys ist zum Beispiel jemand, der ja diese lasziven Mädchenbilder gemalt hat und viel Mädchen von hinten, die dann so traumverloren aus dem Fenster gucken. Und es ist darin dieses auch tendenziell perfide Moment, dass diese Person, die dort steht und abgewandt ist, überrascht werden kann, um nicht zu sagen überrumpelt werden kann. Und das setzt natürlich auch so eine erotische Fantasie in Gang. Aber es gibt auch die umgekehrte Variante, dass nämlich diese Figur sich umdreht und dann blickt man plötzlich in ein Horrorgesicht. Das ist dann der Horrorfilm, der damit gearbeitet hat. Aber nochmal mit dem abgewandten Gesicht. Eine Variante davon ist ja sozusagen das halbierte Gesicht. Und das haben wir alle erlebt
während der Corona-Epidemie.
Da wird man auch feststellen, dass in dem Moment, wo jemand einer Maske gegenüber tritt, fangen wir, glaube ich, sofort automatisch an, diese Gesichter zu ergänzen. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber offenbar, also ich habe es an mir festgestellt, tut man das nach ästhetischen oder harmonischen Gesichtspunkten vielmehr. Und dann nimmt der oder diejenige die Maske ab und sieht komplett anders aus. Und man ist vollkommen baff. Und das scheinen so offenbar also genetisch auch vorprogrammierte Prozesse zu sein, die da ablaufen in dem Moment, wo wir mit Gesichtern zu tun haben, abgewandten, halb abgewandten oder maskierten oder aber eben zugewandten. Ne?
Und während der Corona-Krise haben wir auch bemerkt, wie wichtig der Augenkontakt ist. Man konnte sich ja während dieser ganzen Zoom-Konferenzen nie im Blick des anderen ausruhen. Die Augen sind bei Ihnen auch ganz zentral. Also die Erfahrung, auch in Kontakt zu kommen über das Gesicht.
Ja, das war für mich selber auch nochmal überraschend. Also als ich das erste Mal eine Maske aufzog, war ich total verunsichert, weil ich nämlich dachte, wird jetzt mein Gegenüber mein Gesicht überhaupt richtig interpretieren können? Ne? Und es war gar nicht mal so sehr, dass ich mich durch andere verunsichert fühlte, sondern ich habe mich vielmehr noch bei mir selber unwohl gefühlt und dachte irgendwie, liest der oder die mich jetzt richtig? Aber dann hat man ja die Erfahrung gemacht, und das finde ich eigentlich, ist dann mal ein positives Resultat dieser Epidemie und auch dieser Krise, die das in Gang gesetzt hat, dass dieser Augenkontakt plötzlich wieder sehr stark gemacht wurde. Und dass man wirklich gesehen hat und auch gemerkt hat im Laufe der Zeit, dass sich darüber unglaublich viel vermittelt und dass das eigentlich das Entscheidende ist, wenn wir miteinander kommunizieren. Und ja, das ist eigentlich schön, finde ich, dass das nochmal richtig deutlich geworden ist. Und weil Sie diese neuronalen Prozesse ansprachen im Zoom, da haben wir auch gleichzeitig festgestellt, wie störanfällig das ist und auch vor allen Dingen wie ermüdend. Und das kommt unter anderem daher, dass wenn man in ein Gesicht schaut, dann finden ja mimetische, also eine Form von Mimikry statt. Das ist das, was letztendlich dann auch Empathie möglich macht. Und diese Prozesse, dass wir uns mimetisch verständigen und miteinander kommunizieren, die sind beim Zoomen, verlaufen nicht synchron, sondern zeitversetzt. Und das führt zu einer, auf so einer unbewussten Ebene, permanenten Irritation, die eben dann auch unglaublich erschöpfend ist. Das hat man ja gemerkt, wenn man diese stundenlangen Konferenzen gemacht hat, dann ist man hinterher fix und fertig. Mal abgesehen davon, dass dieser lebendige Austausch dann oft nicht möglich ist und das sowas Statisches hat. Und vor allem, dass man sich selber dauernd angucken muss dabei.
Es geht in dem Band auch um technische Manipulierbarkeit, das ist ja ein Stichwort aus dem Untertitel. Das heißt, und außerdem natürlich die Schönheitsoperationen heute, da haben sich auch die ästhetischen Maßstäbe ungeheuer verschoben und verändert. Das ist also eine ganz neue Situation, in der wir jetzt mit dem Gesicht vollkommen anders umgehen oder zumindest die nachwachsenden Generationen. Was passiert da gerade?
Ich glaube, wir haben nicht wirklich schon eine Idee davon, was da passiert und vor allen Dingen auch, was da noch auf uns zukommt, jetzt mit der ganzen KI. Wir sind da noch wirklich vollkommen am Anfang. Was mich interessiert hat, ist gerade dieses Übergangsstadium, nämlich diese Anpassungsprozesse, die stattfinden, wenn beispielsweise junge Menschen sich nach diesen Images, kann man ja sagen, Thomas Maro hat diesen Begriff geprägt, das sind eigentlich Bilder von Stars, die kein reales Gesicht natürlich sind, sondern sich zusammensetzen aus den vielen Blicken derer, die auf sie geworfen werden. Das sind Projektionen eigentlich, die nicht zurückschauen, die aber gleichzeitig die Illusion einer großen Nähe verbreiten. Die sind nämlich bekannt, die müssen bekannt sein, damit das funktioniert. Und so kommt dann die Suggestion auf, Mensch, die ist doch wie du und ich und wir kennen uns schon seit ewigen Zeiten und vielleicht so ein bisschen dieses Taylor Swift-Phänomen. Was man ja gleichzeitig feststellt, ist, dass immer mehr junge Menschen sich nach diesen Models die Gesichter operieren lassen. Und wenn man allein über den Kuhdamm läuft, dann sieht man in lauter Gesichter, das finde ich eigentlich am erschreckendsten heutzutage mit, die sehen alle gleich aus.
Ja, es ist ungeheuer bedrückend, weil es etwas Gespenstisches bekommt und die jungen Mädchen, die es eigentlich gar nicht nötig hätten, sich die Lippen zum Beispiel aufspritzen lassen. Und es ist dann eine Art von Uniformität. Genau. Da geht jedes Individuelle verloren.
Das ist genau das Erschreckende und ich meine, das Spannendste am Gesicht ist eigentlich seine Veränderbarkeit, seine Vielschichtigkeit, schon allein dieses Moment, dass es in jedem Moment anders aussehen kann und diese Masken, das ist natürlich, dann ist es Botox oder was auch immer, die sind ja vollkommen unbeweglich geworden. Und worum es offenbar geht, auch bei diesen ganzen Prozessen, ist die Ablösung von der Veränderlichkeit, letztendlich von der Sterblichkeit. Es geht darum, eine Maske zu produzieren, die der Zeit entzogen ist. Und das ist natürlich aufs Ganze gesehen, ich meine, das ist jetzt ein Riesenthema und ein Riesenkomplex, der auch auf uns zukommen wird. Aber das ist natürlich irgendwie auch erschütternd und auch deprimierend, muss ich sagen. Und was man gleichzeitig ja auch festgestellt hat in diesem Prozess, in diesem sozusagen Angleichungsprozess der lebendigen Gesichter an diese Masken, ist, dass sich auch die Kriterien vollkommen verschieben. Dass zum Beispiel eine Nicole Kidman, die noch vor ein paar Jahren irgendwie mit einer gefrorenen Tundra verglichen wurde, heutzutage deren Rätselhaftigkeit und ihr Geheimnis gepriesen wird, weil sie ein vollkommen unbewegtes Gesicht hat. Und man sieht an ihrer Regung eigentlich nur noch an den eisigen Augen und plötzlich finden das alle ganz toll.
Und es ist deswegen erschütternd, weil Alter ja nicht mehr vorkommen darf, vor allem bei den Frauen nicht. Da ist es ein Unvermögen eigentlich, dass man der Umgebung sein altes Gesicht zumutet.
Ganz genau. Das scheint
schon fast ein Tabu zu sein.
Das ist, ich glaube, es hat noch nie einen solchen Druck gegeben auf alternde Frauen, nicht so aussehen zu dürfen, wie sie aussehen. Man fragt sich ja auch zum Beispiel, warum die Frauen sich all diesen Normen so bereitwillig unterwerfen. Und ich habe fast die Vermutung, es hat auch was mit den Fortschritten zu tun. Es kommt mir vor, als sei dieser Backlash sozusagen selbst inszeniert, indem man sich diesem ganzen Druck so dermaßen beugt. Eine Art Entschuldigung irgendwie und sagt, schaut mal, wir machen uns doch, die jungen Mädchen, nach den Vorgaben der Pornoindustrie, diese Gesichter, die sehen ja wirklich alle aus wie aufgeblasene Pornopuppen, wir machen uns für euch doch so schön und wir tun euch nichts. Mir kommt das irgendwie vor wie ein selbstinszenierter Backlash, der natürlich auch wieder sehr unbewusst verläuft. Es gibt natürlich den Druck der Social Media, dort wird das ja vorgegeben, wie man auszusehen hat. Das ist ja auch enorm, also erschreckend eigentlich.
Und das ist dann wieder eine ökonomische Sache. Vielen Dank,
so ist es.
Andrea Köhler, dafür, gerne, dass Sie uns Ihr Gesicht gezeigt haben.
Vielen Dank.
Vom Antlitz zum Cyberface, so heißt das Buch von Andrea Köhler, ein kulturhistorischer Essay, das Gesicht im Zeitalter seiner technischen Manipulierbarkeit, erschienen bei Zuklampen.